Ja, wir haben einen Gast hier aus Königs Wusterhausen, der Bruder Wiese, und er hat uns das Thema mitgebracht, die Menschenherrschaft auf der Waage gewogen. Hören wir gut zu. Bruder Wiese, bitte.
Es ist eine laue Oktobernacht. Sterne kann man von deinem Gemach aus leider keine erkennen. Du würdest es gerne tun, denn an Schlafen ist in dieser Nacht ganz und gar nicht zu denken. Der große Festsaal unweit deines Zimmers ist wie so oft in den letzten Jahren wieder mit den Großen und Prominenten des Reiches gefüllt und ein ohrenbetäubender Lärm dringt von dort in dein Zimmer. Ja, der König hält wieder eines seiner aufwendigen Bankette ab. Wer weiß, wie viel diesmal anwesend sind. Vielleicht 1.000, 2.000, wobei es klingt eher nach 3.000 und sie müssen ziemlich betrunken sein. Aber das ist nicht so wichtig, denn du bist eh nicht eingeladen und alle Anwesenden wissen, du würdest gar nicht erscheinen. Umso erstaunlicher ist es, dass plötzlich ein Bediensteter der Königin in der Tür deines Zimmers erscheint, völlig außer Atem und ziemlich durch den Wind, und dich auffordert, sofort mit ihm zu kommen, in den Festsaal. Du sagst, ruhig Blut, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und das ist mitten in der Nacht, das dauert ein wenig, musst dich erst umziehen. Dann folgst du ihm und erreichst diesen Festsaal. Und anstelle von Tänzerinnen, anstelle von Gesang, nimmst du nur bergeweise Schriftrollen wahr. Um diese Schriftrollen allerhand Priester, Gelehrte, die sich den Kopf zerbrechen über etwas, das dem Gelage ein jähes Ende bereitet hat. Auf dem Thronpodest in der Mitte des Saals sitzt ein kreideblasser König, der über die Unfähigkeit seiner Gelehrten verzweifelt. Seine Knie und Hände zittern so, dass er nicht in der Lage ist, den goldenen Becher mit Wein festzuhalten, der neben ihm steht. Du beobachtest den Becher und erkennst, das ist eines der Tempelgeräte, die der Großvater des Königs damals aus Jerusalem erbeutet hat. Doch dem König ist ganz und gar nicht mehr nach Wein und Gesang und Tanz. Er schaut immer nur auf die ihm gegenüberliegende hell erleuchtete Wand und auf einen Schriftzug, der rätselhaft für ihn ist und seine Gelehrten, aber nicht rätselhaft für dich. Könntest du im Geist die Geschichte vervollständigen? Weißt du, welche Schrift an der Wand alle hier erblickten? Es waren 4 schlichte Worte, und doch veränderten sie die damalige Welt vollends. Wie kann das sein? Und was haben diese Worte mit uns zu tun? Denn sie betreffen auch unsere Gegenwart und Zukunft. Wir wollen uns im Folgenden einmal damit beschäftigen. Lasst uns gemeinsam in diese Oktobernacht hineintauchen und in das Gespräch, das Daniel und der König über die Schrift an der Wand führten. Wir finden es in Daniel Kapitel 5 beschrieben. Daniel Kapitel 5. Und zuvor hat Daniel über die Taten des Großvaters, des Königs Nebukadnezar, gesprochen. Und jetzt richtet er sich an Belsazar, an den damaligen König, direkt ab Vers 22. Dort steigen wir ein. Dort sagt Daniel zu ihm: Und was dich, seinen Sohn Belsazar, betrifft, du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du all dies wusstest, sondern gegen den Herrn der Himmel hast du dich erhoben, und man brachte sogar die Gefäße seines Hauses vor dich. Und du selbst und deine Großen, deine Konkubinen und deine Zweitfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken, und Götter aus Silber und aus Gold, Kupfer, Eisen, Holz und Stein, die nichts sehen oder nichts hören oder nichts wissen, hast du gepriesen. Aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und dem alle deine Wege gehören, hast du nicht verherrlicht. Folglich wurde von ihm her der Rücken einer Hand gesandt, und eben diese Schrift wurde aufgezeichnet. Und dies ist die Schrift, die aufgezeichnet wurde: Mene, Mene, Tekel und Parsin. Es handelt sich also um das sprichwörtliche Menetekel. Das sind aramäische Begriffe, 3 an der Zahl, Der eine wird ja doppelt gebraucht. Und wer die Studienbibel mit hat, der sieht in der Fußnote, dass es sich dabei um Gewichtseinheiten handelt. Wörtlich übersetzt eine Mine, ein Schekel und halbe Schekel. Selbst wenn die Weisen das jetzt entziffern konnten, blieb ihnen doch die Bedeutung dessen unklar. Denn das Aramäische wird wie das Hebräische ohne Vokale geschrieben. Je nachdem, welchen Vokal man jetzt also einsetzte, ergaben die Wörter andere Bedeutung. Mit Jehovas Hilfe vermochte Daniel, die richtige Bedeutung anzugeben, und wir lesen weiter ab Vers 26. Das ist die Deutung des Wortes Mene. Gott hat die Tage deines Königreiches gezählt und ihnen ein Ende gemacht. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und als zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich ist geteilt und den Medern und den Persern gegeben worden. Soweit die Erklärung. Wie erfüllte sich die Prophezeiung? Springen wir in Vers 30. In derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. Und Darius selbst, der Meder, empfing das Königreich, als er etwa 62 Jahre alt war. Als Daniel die Prophezeiung äußerte, vor dem König und der hell erleuchteten Wand stand, da waren die Meder und Perser gerade dabei, Babylon zu stürmen. Und das sagt man so leicht daher, aber wir müssen uns einmal vorstellen, das war 1000 Jahre keine Armee mehr gelungen. Und jeder, der schon einmal im Pergamonmuseum war und das Ishtar-Tor und die Rekonstruktion der Mauerringe gesehen hat, kann sich vorstellen, warum das bisher auch keine Armee gelungen war. Man geht davon aus, dass ein Gespann aus 4 Pferden auf den Mauern wenden konnte und dass ein Pfeil, der hochgeschossen wurde von einer angreifenden Armee, dass der oben von den Bogenschützen wieder aufgefangen werden konnte. So hoch waren die Mauern. Wahrscheinlich hätte die Stadt Babylon mit ihrem Panzer wirklich viele, viele Jahre einer Belagerung standgehalten. Und jetzt fiel sie innerhalb nur einer einzigen Nacht. Jeder, der sich damit schon mal beschäftigt hat intensiver, der wird auf die Tore gestoßen sein, die offen gelassen wurden, auf die Mauern, die keiner bewacht hat, auf den Euphrat, den Fluss, der die Stadt durch und umfloss, dass der umgeleitet wurde. Waren das alles nur viele seltsame Zufälle, die die Eroberung ermöglichten? Oder hatte da nicht Jehova Gott die Hände im Spiel, die Fäden in seiner Hand und lenkte dieses Ereignis so? Ja, Jehova erteilte den Zeitgenossen damals und der Nachwelt und damit auch uns heute wichtige Lektionen, mit denen wir uns im Folgenden beschäftigen wollen. Und die Lektionen drehen sich alle um das Thema, wie Jehova die Herrschaft des Menschen über andere Menschen sieht, wie Jehova heutige Regierungen sieht. Die erste Lektion, die wir aus diesem Bericht lernen, ist: Jehova steht den Ereignissen auf der Erde nicht gleichgültig gegenüber. Die Menschen handeln nicht unbeobachtet, sie können nicht tun und lassen, was sie wollen, sondern er beobachtet ganz genau und er hat die Regierungen damals und heute gewogen. Was ist damit gemeint, dass er sie wiegt? Nun, wann begegnen uns im Alltag Wagen? Nun, den einen vermiesen sie vielleicht morgens in Batti-Laune, andere gebrauchen sie beim Backen, wenn ein neues Rezept ausprobiert werden soll, wo nichts schiefgehen darf. Oder beim Einkaufen kann man sie benutzen, wenn man Obst und Gemüse abwiegt. Oder beim Flughafen. Wir sehen, es geht stets um genaue Kontrolle, Überprüfung, Beurteilung. Und das anhand von Standards, Gewichtseinheiten. Oder würdest du einen 5-Kilo-Beutel Kartoffeln kaufen, auf dem 5 Kilo draufsteht, der aber auf der Waage nur 4 Kilo wiegt? Mit Sicherheit nicht. Ne? Dann hält er diesen Normen nicht stand. Das Symbol der Waage ist also als Symbol für genaue Beurteilung zu verstehen. Und es wird klar, der König damals in Babylon, der hielt dieser Beurteilung nicht stand, wenn er als zu leicht befunden wurde. Eine zweite Lektion, die wir lernen aus diesem Bericht. Das Wiegen hat auch Konsequenzen. Die Regierung wäre nicht nur beurteilt, gewogen, sondern Jehova handelt auch. Er zieht die Menschen zur Rechenschaft. Und das ist so, seitdem unsere Ureltern Adam und Eva damals im Garten Eden sich von Jehova lossagten. Wir haben letztens im Wachturm besprochen, sie beanspruchten sittliche Autonomie für sich. Dieses Recht gibt er den Geschöpfen, den Menschen. Aber Jehova hat sein Recht zu herrschen, seine Oberhoheit, damit nicht aufgegeben. Von Zeit zu Zeit fordert er sie ein. Das sind ganz unterschiedliche Punkte. Entweder erfordert es einen Vorsatz oder sein Volk ist bedroht, manchmal auch einzelne Diener. Dann greift er ein, so wie damals in Babylon. Wie kann man das veranschaulichen? Nun, das ist so, als wenn du eine ziemlich bedeutsame, komplizierte Erfindung machst. Sagen wir ein Gerät, das ohne Energie von außen, ohne Strom, ohne Benzin funktioniert und immer läuft. Bei den momentanen Energiepreisen, Benzinpreisen sicherlich etwa eine ganz besondere Erfindung, ne? So ein Perpetuum mobile. Das ist vom menschlichen Standpunkt aus ziemlich unmöglich, dass du das erfindest, aber sagen wir einmal, du hast es geschafft. Du bist der intelligente Erfinder. Jetzt solltest du überlegen, was du tun kannst, damit das nicht irgendjemand kopiert. Damit du nicht aus China irgendwann eine Raubkopie deines Perpetuum mobile findest im Laden. Deswegen kannst du ein Patent anmelden. Und mit der Erteilung dieses Patents hast du das Recht, anderen zu untersagen, diese Erfindung herzustellen. Und du kannst auch Bedingungen aufstellen, wie deine Erfindung verwendet werden darf. Doch wenn jetzt Plagiate auftreten sollten, trotz deines Patents, kannst du dir sagen, naja, ich will mein Recht gar nicht geltend machen. Die Käufer werden schon merken, die schlechten Plagiate, Kopien, die reichen überhaupt niemals an das Original heran. Und wenn dann die Käufer trotzdem die Plagiate kaufen, werden sie mit der Zeit merken, wie schlecht die Qualität ist und wieder zu mir zurückkommen. Und genauso ist es bei Jehova Gott. Seiner Weisheit entspringt die einzige Regierung, die wirklich funktioniert. Wir nennen sie Theokratie, nicht die Herrschaft Gottes. Er hat darauf das Patent und er knüpft an die Verwendung dieser Regierung ganz klare Anforderungen, nicht? Zum Beispiel ein Gehorsam, der auf Liebe basiert, auf Dankbarkeit. Die Menschen wollten sich jedoch dem nicht unterordnen. Sie sagten, wir versuchen lieber zu unserer eigenen perfekten Regierungsweise zu kommen und fingen an, herum zu experimentieren. Und viele, viele Plagiate sind in den Jahrhunderten entstanden. Besteht denn die Hoffnung, dass die Menschen irgendwann einmal diese perfekte Regierungsform finden werden? Irgendwann dort einmal hinkommen? Jehova wusste schon im Altertum die Antwort und er hat sie in Jeremia 10, Vers 23 niederschreiben lassen. Ich möchte auch euch bitten, diesen Text mit mir aufzuschlagen. Jeremia 10, Vers 23. Dort lesen wir: Ich weiß wohl, o Jehova, dass nicht beim Erdenmenschen sein Weg steht. Es steht nicht bei dem Mann, der da wandelt, auch nur seinen Schritt zu richten. Jeremia beschreibt hier unter Inspiration, dass der Mensch also weder auf lange Sicht, angezeigt durch den Weg, noch auf kurze Distanz, angezeigt durch den Schritt, dazu in der Lage ist, sich selbst zu regieren, ohne Anleitung Jehovas. Er braucht einfach diese Führung. Jehova wusste das damals schon und dennoch hat er den Menschen selbst ausprobieren lassen, herumexperimentieren lassen auf der Suche nach der besten Regierungsform. Denn er wusste, auf lange Sicht wäre das für den Menschen das Beste. Er würde herausfinden, dass Jehovas Regierungsweise die einzig richtige ist. Ist das so eingetreten? Kann man das bestätigen? Nun, wir müssen nur in die Geschichte schauen und die verschiedenen Regierungsformen allein in unserem Land Revue passieren lassen. Die Herrschaft eines Einzelnen in der Monarchie oder Aristokratie, die Herrschaft des Volkes in der sogenannten Demokratie. Egal, welche Regierungsform wir betrachten, die Menschenherrschaft hat auf der ganzen Linie versagt. Es gab immer Einzelpersonen oder Gruppen, die unter einer Regierung zu leiden hatten. Der Astrophysiker Stephen Hawking bringt das ganz treffend auf den Punkt, wenn er schreibt: Wir konnten weder die Armut besiegen, noch Weltfrieden schaffen. Stattdessen haben wir wohl eher das Gegenteil erreicht. An Bemühungen hat es nicht gefehlt. Wir haben alles ausprobiert, vom Kommunismus bis zur reinen Marktwirtschaft, vom Völkerbund bis zur nuklearen Abschreckung. Zu viele Kriege wurden geführt, die allen Kriegen ein Ende machen sollten, um noch ernsthaft zu glauben, wir wüssten, wie man dem Krieg wirklich ein Ende macht. Genauso ernüchternd gibt sich der Autor eines renommierten Geschichtswerks, wenn er schreibt: Es ist zwecklos, nach einer perfekten Welt zu suchen. Nicht nur, dass sie sich nicht finden lässt, sondern jeder Versuch, sie zu schaffen, führt zu einem Fehlschlag, zu Totalitarismus und schlimmstenfalls zu Krieg. Wenn also der erste Autor sagt, alles, was wir bisher versucht haben, ist fehlgeschlagen, sagt der zweite, suchen wir besser gar nicht weiter, denn jede neue Regierungsform führt zu noch schlimmeren Umständen, wieder zu einer Revolution, wieder zu vielen Menschen, die ihr Leben verlieren, auf der Suche nach einer besseren Herrschaft. Nun mag man einwenden, ist das nicht ein bisschen zu schwarz gemalt, hier von Versagen zu sprechen? Gerade in Europa können wir doch zufrieden sein, wie stabil die momentanen Verhältnisse sind und dass wir in relativer Freiheit und Frieden leben können. Nun, man kann sagen, momentan gibt es vielleicht kein Nonplusultra, nichts Besseres. Und auf den ersten Blick wissen wir ja auch nicht, wie Jehova über die Erde regiert hätte. Denn Adam und Eva waren nun mal nicht treu. Es ist nie dazu gekommen. Jehova konnte niemals zeigen, wie er herrscht. Um also zu beweisen, dass Jehovas Regierungsweise wirklich das Beste ist, das Original sozusagen, dann muss man vergleichen können. Man muss Jehovas Regierungsweise und die Regierungsweise der Menschen auf die Waage sozusagen legen. Und hier ist es gut, sich so eine Waage aus biblischer Zeit vorzustellen. Das ist ja nicht so eine digitale, wie wir sie oft vielleicht jetzt zu Hause haben, sondern eine ganz einfache Hebelwaage. Die bestand aus einem Querbalken, der in der Mitte an einem Flock oder einem Seil aufgehängt war. Und an den beiden Enden waren jeweils Waagschalen angebracht. Auf der einen Waagschale lag der zu wiegende Gegenstand und auf der anderen Seite der Gewichtstein. Jetzt tun wir also in die eine Waagschale alle Regierungsformen des Menschen. Was ist jetzt der Gewichtstein? Woran werden sie gemessen? Daniel beschreibt auch das. Und zwar in Daniel Kapitel 7. Er durfte nämlich nicht nur in dieser besagten Nacht die Schrift an der Wand erklären, er erhielt auch eine Vision, einen Blick in die Zukunft, in den unsichtbaren Bereich. Und zwar in Kapitel 7, im Vers 13. Dort schreibt er, ich schaute weiter in den Visionen der Nacht und siehe da, mit den Wolken des Himmels kam gerade einer wie ein Menschensohn. Und er erlangte Zutritt zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn nahe heran, ja vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Würde und Königtum gegeben, damit die Völker, Völkerschaften und Sprachen alle ihm dienen sollten. Seine Herrschaft ist eine auf unabsehbare Zeit dauernde Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königreich eines, das nicht zugrunde gerichtet werden wird. Ihr könnt den Text hier gleich aufgeschlagen lassen. Was beschreibt der Daniel hier? Er erwähnt zwei Personen. Die erste Person ist der Alte an Tagen. Damit ist offensichtlich unser Schöpfer gemeint, Jehova Gott, denn wer zählt mehr Tage als er? Und dann geht es darum, dass Jehova Gott seinem Sohn, Jesus Christus, Herrschaft überträgt. Und zwar als König über das messianische Königreich, also über die Erde auch. Aufgrund verschiedener biblischer Prophezeiungen können wir davon ausgehen, dass das 1914 passiert ist im Himmel. Mehr dazu findet man im Anhang unseres Buches Was lehrt die Bibel wirklich? Dort wird es ja ausführlich erklärt. Kommen wir also zurück zu unserem Bild der Waage. Auf der einen Seite alle erdenklichen menschlichen Regierungsformen, auf der anderen Seite der Gewichtstein, das messianische Königreich mit Jesus Christus als König. Und wir beide stehen jetzt vor derselben Wahl, wie jedes andere vernunftbegabte Geschöpf des Universums, nämlich für welche Regierungsform wir uns entscheiden. Das müssen wir beide genauso tun. Und das ist wie bei einer politischen Wahl. Da sollten die Personen auch weniger auf die Wahlplakate achten und auf das Lächeln der Person, auf die Frisur, die darauf abgebildet ist, sondern mehr in die Wahlprogramme hineinschauen. Darauf achten, was gibt die Partei zumindest vor, zu verändern nach der Wahl. Können wir das auch? Können wir in das Wahlprogramm von Gottes Königreich schauen? Auf alle Fälle. Wir haben die Bibel und insbesondere die Evangelien, die ganz klar zeigen, was Jesus vorhat, in der Zukunft zu verwirklichen als König dieses Königreiches. Denn er hat es damals schon vorgelebt, in den 3,5 Jahren seines irdischen Dienstes. Gönnen wir uns doch mal so eine Kostprobe der verschiedenen Regierungsprogramme, der Regierungsprogramme des Menschen und Jesu Christi. Erstens schauen wir uns die Dauer der Regierung an. Hier darf man nicht übersehen, dass menschliche Politiker und Staatsoberhäupter auch aufrichtig an Verbesserungen gearbeitet haben, sich viel, viel Mühe gegeben haben, gute Ergebnisse zu erzielen und das teilweise auch schafften. Nur haben sie meistens ein Problem. Entweder endet irgendwann ihre Regierungszeit und sie werden abgewählt oder sie sterben. Wie ist es bei Gottes Königreich und dem König Jesus Christus? Wir haben es gerade schon gelesen, Daniel 7, Vers 14. Was sagte der Beteil? Seine, Jesu Herrschaft, ist eine auf unabsehbare Zeit dauernde Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königreich eines, das nicht zugrunde gerichtet werden wird. Also seine Regierungszeit, seine Herrschaft nimmt kein Ende. Keine Reform, die er durchgeführt hat, wird irgendwann wieder rückgängig gemacht. Und er hat auch keine Leichen im Keller, keine Skandale, von denen wir nichts wissen. Ein zweiter Punkt, das Thema Arbeit oder Arbeitslosigkeit. Das steht ja beim Wähler meistens ganz oben bei der Frage, wer gewählt wird. Würde sich eine politische Partei in Deutschland trauen, Vollbeschäftigung zu versprechen? Dass jeder eine Arbeit hat und vielleicht die Hartz-Gesetze abgeschafft werden? Schauen wir uns das Königreichsprogramm an. Jesaja 65 zum Thema Arbeit. Jesaja 65 und wir lesen Vers 21 und 22. Und sie, die Untertanen dieser Regierung, werden gewiss Häuser bauen und sie bewohnen, und sie werden bestimmt Weingärten pflanzen und deren Fruchtertrag essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer es bewohnen. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer essen. Denn gleich den Tagen eines Baumes werden die Tage meines Volkes sein, und das Werk ihrer eigenen Hände werden meine Auserwählten verbrauchen. Hier wird also nicht nur versprochen, dass keine Arbeitslosigkeit und keine Obdachlosigkeit mehr existiert, sondern auch ungerechte Besitzverhältnisse werden der Vergangenheit angehören. Also eigentlich etwas, was zu kommunistischen Idealen gehört, die ja wirklich Ideale blieben. Die Arbeit wird auch nicht mehr stupide sein, routinemäßig, langweilig oder zermürbend, sondern, wie es ja heißt, erfüllend und befriedigend. Man wird den Fruchtertrag seiner Arbeit genießen können. Ein dritter Punkt unserer Kostprobe, dieser Regierungsprogramme. Wie wäre es mit dem Versprechen bei der nächsten Bundestagswahl, keine höheren Krankenkassenbeiträge? Fürs Königreich kein Problem, denn es interessiert sich für diese Bürokratie gar nicht. Welche Prophezeiung lesen wir? Kein Bewohner wird sagen, ich bin krank. Ja, selbst der Tod wird nicht mehr sein, wie wir aus der Offenbarung erfahren. Menschen sind heute nicht in der Lage, Kriminalität, Terrorismus und Krieg zu beenden. Denken wir an das Zitat, nicht, dass nur noch mehr Kriege dadurch entstanden sind. Doch Gott wird alle Bösen von der Erde auslöschen. Er verspricht im Psalm 46, Vers 9, Kriege lässt er aufhören bis an das äußerste Ende der Erde. Sowohl Kriege im Kleinen, in der Familie, in der Umgebung, in der Nachbarschaft, als auch große Kriege internationalen Ausmaßes. Wie sieht es mit dem Bildungssystem aus? Die Herrschaft Jesu Christi schützt uns schon heute vor körperlichen und geistigen Schaden, indem sie uns vor Missständen wie Unmoral, Tabakgenuss, Drogenmissbrauch oder Gewalt schützt. Es wird weltweit ein Bildungsprogramm durchgeführt und wir nehmen heute schon daran teil, indem wir hier anwesend sind, das uns zeigt, wie man ein glückliches und erfülltes Leben führen kann. Heute und in der Zukunft. Etwas, was wir an Schulen und Universitäten nicht gelehrt bekommen. Bei solchen Aussichten, bei so einer Kleinkostprobe, fragt wahrscheinlich jeder sofort, wo kann ich mein Kreuz machen? Wo kann ich mich für dieses Wahlprogramm entscheiden? Und wenn man sich jetzt noch vor Augen führt, dass das Versprechungen Jehovas sind, der nicht lügen kann, wie Politiker, die Menschen sind, dann stützt uns das noch mehr in unserem Vertrauen auf Jehova und in dieses Wahlprogramm. Welches Bild gibt jetzt die Hebelwaage ab, wenn wir menschliche und göttliche Herrschaft miteinander vergleichen? Das Bild wird in Jesaja 40 beschrieben. Seid bitte so lieb und lest auch das mit mir. Jesaja 40, Vers 15. Wie sieht die Waagschale aus? Siehe, die Nationen sind wie ein Tropfen von einem Eimer und wie der Staubbelag auf den Waagschalen sind sie geachtet worden. Kommen wir nochmal zurück zur Obstwaage im Supermarkt. Wenn du deine Bananen darauf stellst und sie abwiegen möchtest, würdest du vorher den Staub von der Waage wischen, damit du den nicht mitbezahlen musst? Genauso sieht Jehova die Nationen, die sein Recht zu herrschen, nicht anerkennen. Wie Staubkörner, sie fallen überhaupt nicht ins Gewicht. Und in naher Zukunft nimmt er das Tuch und wischt sie weg. Fassen wir also das bisher Betrachtete kurz zusammen. Man kann das mit drei Worten tun. Jehova hat gewogen, gerichtet und gehandelt. Gewogen, indem er die Regierungen zu jeder Zeit genauestens beurteilt hat. Gerichtet, indem er sein Urteil über die Nation als Ganzes bereits gefällt hat und aktiv gehandelt, indem er sein Recht zu herrschen in Anspruch nahm, indem er das Königreich in den Himmel 1914 hat aufrichten lassen, mit Jesus Christus als König. Bleibt die Frage an uns, die wir hier sitzen: Was müssen wir beide tun, um diese Regierung zu wählen, um diese Zeit zu erleben, die Versprechung, die wir gerade gehört haben, zu wirklich am eigenen Leib verspüren zu können? Wenn man in die Vereinigten Staaten oder in die Europäische Union einwandern will, dann muss man auch gewisse Voraussetzungen erfüllen, nicht? Man muss Sprachkenntnisse vorweisen, die Herkunft ist entscheidend, das Einkommen, die Arbeit, die man ausführen wird, Ersparnisse vielleicht. Wie ist es bei Gottes Königreich? Zephania 2, Vers 3 gibt uns einen Einblick in die Voraussetzung. Zephania 2, Vers 3. Dort werden wir aufgefordert: Sucht Jehova, all ihr Sanftmütigen der Erde, die ihr seine eigene richterliche Entscheidung ausgeführt habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Sanftmut. Wahrscheinlich könnt ihr am Tag des Zornes Jehovas geborgen werden. Es geht also nicht um unsere Herkunft, um unser Vermögen, um unsere Arbeit. Untertan des Königreiches zeichnet sich durch bestimmte Eigenschaften aus, die Gott wohlgefällig sind. Hier werden zwei erwähnt: Sanftmut und Gerechtigkeit. Eigenschaften, die heute in keinem hohen Kurs stehen. Mit Sanftmut ist das Gegenteil von Gereiztheit, Groll, Rache oder Stolz gemeint. Es geht vielmehr Hand in Hand mit Eigenschaften wie Demut und Sanftheit. Und Gerechtigkeit meint nicht in den eigenen Augen gerecht zu handeln, sondern in Gottes Augen. Wenn wir also die beiden Eigenschaften zusammenführen, heißt das, dass wir die Art und Weise, wie Jehova herrscht, heute schon durch seine Organisation auf der Erde, dass wir sie anerkennen und demütig unterstützen. Der obige Vergleich hat auch deutlich vor Augen geführt, dass es einfach keine bessere Alternative für uns gibt. Menschliche Regierungsformen reichen niemals an Jehovas Herrschaft heran. Das zeigt auch der Gedanke, wenn wir uns vor Augen führen, was der Mensch in 6000 Jahren alles für einen Schaden angerichtet hat auf der Erde, nicht? Dass Teile, Bereiche der Erde vielleicht bald gar nicht mehr bewohnbar sein werden. Jehova wird durch seinen Sohn Jesus Christus in nur 1000 Jahren alles wieder gut machen, was der Mensch in 6000 Jahren für Schaden angerichtet hat. Ist das nicht ein schlagender Beweis dafür, dass Gottes Regierung einfach die beste ist? Denken wir an die politischen Parteien. Wenn jetzt eine Wahl bevorsteht, wie die Vertreter und teilweise auch die Politiker selbst an den Straßenecken stehen und mit bunten Schirmchen für ihre Partei werben, bei Wind und Wetter, obwohl das ja nur Staub auf Waagschalen ist, haben wir da nicht allen Grund, jeden Tag, jede Stunde durch unser Verhalten, durch unsere Sprache, durch unsere Gedanken zu zeigen, dass wir stolz darauf sind, Zeugen Jehovas zu sein, zukünftige Untertan des Königreiches Gottes, wenn es hier auf der Erde herrscht? Denken wir daran, dass die Menschen das Recht haben zu erfahren, dass es eine weitaus bessere Alternative zur menschlichen Herrschaft gibt. Ergreifen wir jede Gelegenheit, die sich uns bietet, anderen zu zeigen, Jehovas Herrschaft ist einfach die beste. Wenn wir uns dann in der Zukunft des wirklichen, des ewigen Lebens erfreuen können, dann haben wir bestimmt auch einmal die Gelegenheit, uns mit Daniel zusammenzusetzen und ihn zu fragen, wie es damals wirklich war in der lauen Oktobernacht.